Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute Heilige Räume, Räume des Heiligen von Paul Böhm. Über Religionen der Welt heißt unsere Reihe mit Vorträgen an den Weihnachtsfeiertagen. Die Mitschnitte stammen vom Akademientag in Berlin, der am 2. Juni dieses Jahres für die Öffentlichkeit veranstaltet worden war. Dieser alljährlichen Foren führt die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften durch. Zu ihr zählen insgesamt 8 größere Akademien. Gegründet wurde sie bereits 1893 in Leipzig, damals noch als Kartell. Heute vertritt die Organisation die gemeinsamen Interessen von mehr als 1600 Wissenschaftlern verschiedenster Fachrichtungen. Ziel des Akademientages ist auch, die Forscher in einen fächerübergreifenden Kontakt zu bringen. Das Programm der Akademien umfasst etwa 160 Vorhaben und gilt als eines der größten geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsprogramme der Bundesrepublik. Seit 2007 trägt die Akademieunion auch die Stiftung Neue Verantwortung mit, die das Ziel vertritt, den besten Nachwuchs in Deutschland zu vernetzen und zu fördern. Paul Böhm, unser heutiger Redner, ist nicht Wissenschaftler, sondern Architekt, aber ein besonderer. So plant er sowohl Kirchengebäude als auch Moscheen. Böhm hat in Berlin und Wien sein Fach studiert, geboren wurde er 1959. Bereits in dritter Generation beschäftigt er sich mit der Gestaltung sakraler Bauten, war bisher nicht nur in seiner Heimatstadt Köln tätig, sondern auch beispielsweise in Dubai oder China. In Köln hat er die Pfarrkirche St. Theodor geplant, sowie das islamische Kulturzentrum, das sich derzeit im Bau befindet. Zu seinen Objekten gehören auch Neu- und Erweiterungsbauten verschiedener Kaufhäuser, ein Arbeitsamt, die Hauptverwaltung der Deutschen Post in Bonn, ein Theater in Potsdam, ein Projekt in einem Landschaftspark der Eifel sowie ein Universitätsgebäude.
Recht schönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder nach Berlin kommen zu können und mit Ihnen über ein so spannendes Thema wie Sakralbaukunst zu debattieren. Ich glaube, für uns Architekten ist das Planen und Bauen eines sakralen Hauses, eines Hauses für die Meditation, für das Gebet, für die Zusammenkunft von Gläubigen, eine ganz besonders tolle Aufgabe. Mich beschäftigt dabei, glaube ich, vor allem 3 Dinge. Das Was, was will ich da schaffen? Die zweite Frage ist sicherlich, für wen schaffe ich das? Und das Dritte, wie kann ich das umsetzen? Das Was ist ja im Grunde genommen das Schaffen von Räumen, die es ermöglichen, sich auf sich selber zu konzentrieren, sich auf Kontemplation, auf ein Gebet zu konzentrieren, die es möglich macht, auch gemeinsam sich zu versammeln, aber vor allem auch die innere Ruhe und Konzentration zu finden. Für wen machen wir das eigentlich? Also da gibt es natürlich erstmal immer den Bauherrn. Im Falle von Köln-Pfingst war es halt die katholische Kirche. Jetzt ist es eine muslimische Gemeinde beziehungsweise der Zentralverein der türkischen Muslime in Deutschland für die Moschee, die wir gerade bauen. Aber im Grunde genommen baue oder denke ich so ein Haus eigentlich auch immer für mehr als nur den Bauherrn. Ich denke und plane so ein Haus eigentlich, glaube ich, immer für jeden, der das Bedürfnis hat, so einen Ort aufzusuchen. Ja, für jeden vielleicht sogar, der noch gar nicht weiß, dass er das Bedürfnis hat, so einen Ort aufzusuchen. Aber wenn er den Ort durch Zufall betritt oder an ihm vorbeigeht, ja, das Bedürfnis bekommt, da reinzugehen. Und somit eben auch für Leute, die nicht zu dieser Religion gehören, nicht zu dieser Religionsgemeinschaft oder zu dieser Gemeinde gehören, die für mich im Moment Bauherr sind. Das sind so 2 Grundfragen, die ich mir gestellt habe damals und immer wieder stelle, wenn ich so ein Gebäude baue oder plane. Das Wie, das dritte Element, ist im Grunde genommen eigentlich die schwierigste Frage und die stellt sich natürlich auch immer wieder neu und immer wieder anders. Und doch irgendwo auch gleich. Ich habe das Glück gehabt, schon mehrmals mich dieser Aufgabe stellen zu können. Schon als kleiner Junge, das Bild habe ich jetzt gar nicht dabei, als Zehnjähriger habe ich mit dem Nachbarn zusammen bei uns im Garten mit Lehm und Holz und Stroh eine kleine Kapelle gebaut. Da konnte man gerade so reinkriechen. Das erste sozusagen vielleicht ernstzunehmendere Projekt war eine kleine Kapelle, die anlässlich einer Schenkung meines Vaters an die Dorfgemeinschaft des Ortes, in dem wir gewohnt haben, entstanden ist. Mein Vater hatte eine Leidensfigur Christi geerbt und hatte dann der Gemeinde eine kleine Kapelle gespendet. Und da hat er mich gefragt, ich hatte gerade mein Abitur und war so ein bisschen auf der Suche, was eigentlich aus mir werden soll. Und da hat er wahrscheinlich hinterlistigerweise mich beauftragt, doch mal zu überlegen, wie so eine Kapelle aussehen könnte. Das war mein erstes Projekt, auch eigenhändig aufgesetzt sozusagen. Und da fing vielleicht sogar ein bisschen für mich an, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann denn so etwas sein? Was ist ein sakraler Raum? Was ist ein sakrales Gebäude? In dem Fall war der Raum ja eigentlich mehr der Platz drumherum als das Gehäuse selber. Dann haben wir, ich glaube, ich muss das ein bisschen kurz machen, weil wir noch in die Diskussion kommen wollen. Dann haben wir 1992 einen Wettbewerb teilgenommen und prompt gewonnen für den Wiederaufbau einer Kirche in einem Stadtteil von Köln. Für die katholische Kirche einen Raum zu schaffen, der natürlich einen Kirchenraum, einen Gebetsraum beinhaltete, aber auch einen sehr großen Anteil an Räumen für das Gemeindeleben beinhaltete, eine Bibliothek. Das ist ein sehr armer Stadtteil gewesen oder ist immer noch ein sehr armer Stadtteil. Da ist sehr viel Industrie weggebrochen. Die haben da eine Kleiderkammer, wo sie Altkleider verschenken, Drogenberatungsstelle, Essensausgabe und so weiter und so fort. Also lauter Räume, die sozusagen neben dem eigentlichen Gebetsraum auch angesiedelt werden sollten, aber vor allem eben den Gebetsraum. Und die Frage für mich war, erstens, wie kann ich es schaffen, ein Haus zu bauen, was auf der einen Seite einladend ist, was ein angenehmes Herankommen an das Gebäude schafft und andererseits aber auch im Inneren eine gewisse Introvertiertheit schafft, eine Atmosphäre der Konzentration, der Kontemplation. Und ich habe mich entschieden für einen Rundbau, der in der Lage ist, eben ein sehr konzentriertes Gebilde, einen sehr konzentrierten Raum zu schaffen und gleichzeitig auch diesen bereits bestehenden Turm sozusagen als Relikt aus der Geschichte, aus der Vergangenheit mit in das neue Konzept in einer umarmenden Geste im Prinzip aufzunehmen. Wichtig war für mich das Herankommen an dieses Haus, also habe ich eine große offene Platzfläche geschaffen, die sozusagen auch urbaner Platz ist, also nicht Platz auf einem Privatgrundstück, sondern Teil der Stadt, Teil des Ortes ist, und habe dann im Inneren versucht, einen Raum zu schaffen, der eben diese beschriebenen Atmosphären gewährleistet. Eines der wichtigen Elemente dabei war, dass wir versucht haben, sowohl das Tageslicht als auch das künstliche Licht so zu führen, dass sozusagen die Wände und die Decken sich auflösen und im Grunde genommen ein aufstrebendes Element da hineinkommt. Dazu haben wir noch eingeführt eine Treppe, die entlang dieses zentralen Raumes auf der Außenseite nach oben auf das Dach führt und oben nochmal eine Platzfläche bildet. Diese Platzfläche wird genutzt zum Beispiel Ostern für ein Osterfeuer oder auch für Prozessionen. An diesem Weg ist auch ein Kreuzweg mit den 14 Kreuzwegstationen angeordnet, so dass hier im Grunde genommen auch bestimmte Wege gegangen werden können. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Element im sakralen Bau, dass man im Grunde genommen sukzessive von der urbanen Struktur in einen Raum der Stille und der Ruhe und der Konzentration eintreten kann. Da sieht man hier nochmal die Treppe, die auf das Dach führt, von außen mit den einzelnen Kreuzwegstationen. Vor 4 Jahren sind wir aufgefordert gewesen, wieder mal an einem Wettbewerb teilzunehmen, diesmal für eine Moschee, auch in Köln. Diese Moschee liegt in einem Stadtteil, der eigentlich von sehr vielen türkischstämmigen Mitbürgern bewohnt wird. an dieser Stelle, das ist eigentlich eine Straßenecke, an dieser Stelle existierte bereits eine Moschee seit Jahrzehnten. Die Gemeinde, das ist die DİTİB, das ist ein Dachverband aller türkischen Gemeinden in Deutschland, die hier ihre Zentrale auch hat. Und diese Gemeinde hat nach langen Diskussionen mit anderen Verbänden, ob man eine gemeinsame Moschee bauen könnte, sich entschieden, an dieser Stelle hier für ihren eigenen Verband ein Haus zu bauen, hat dann diesen besagten Wettbewerb durchgeführt und wir haben das Glück gehabt, diesen Wettbewerb zu gewinnen und ja, dieses Projekt jetzt auch bauen zu können. Das ist jetzt, wie gesagt, 4 Jahre her. Die Bauphase, die ist jetzt gerade ein paar Monate und können sich vorstellen, dass wir die letzten 3,5 Jahre nichts getan haben, sondern wir haben sehr stark gerungen mit dem Bauherrn, mit uns, mit Erkenntnissen, die wir sozusagen in dieser Planung gewonnen haben. Und eine dieser Erkenntnisse ist im Grunde genommen, dass die Bedürfnisse, die Muslime haben und die Vorstellungen, die Wünsche, die die Muslime an so einem Haus haben, jetzt mal abgesehen von liturgischen Bedürfnissen, liturgischen Notwendigkeiten, doch eigentlich sehr ähnlich, wenn nicht fast identisch sind. Nicht nur die verschiedenen angrenzenden Funktionen oder begleitenden Funktionen, die so ein Haus haben, sind eigentlich identisch mit einer Kirche, sondern auch die Vorstellung des Gebetsraumes, dieses Element des sich Konzentrierens, des einerseits sich Öffnens nach außen, aber andererseits auch eine Geborgenheit, eine Möglichkeit des sich Konzentrierens, des Meditierens zu schaffen, ist im Prinzip identisch zu dem, was ich beim Bau der Kirche in Pfingst erlebt habe. Ich möchte Ihnen ganz kurz das ein bisschen beschreiben, was wir da uns vorgestellt haben. Vielleicht nochmal zurück auf diesen Art Lageplan. Wir haben im Prinzip das Grundstück mehr oder weniger komplett bebaut, mit einer Bebauung, die hier auf der Ecke das Gebetshaus vorsieht. Und dann um eine innere Platzsituation, eigentlich ähnlich wie in Pfingst, dieses sozusagen sukzessive sich von der Urbanität in die Stille, in die Konzentration bewegen, um diese Platzfläche herum verschiedene andere Gebäudekörper gruppiert. So sieht das von der Straßenkreuzung aus. Also hier ist der Gebetsraum, der gebildet wird durch Schalen, die sich nach oben hin schließen zu einem Dach im Grunde genommen, sich aber nie berühren und somit zwischen den Schalen hier immer, also Glasflächen offen lassen. Und hier diese Baukörper, das sind sozusagen die sogenannte Mantelbebauung, die dann eben auch wieder aufnimmt, Sozialräume, Schulungsräume, Speisestätten im Erdgeschoss. Hier drunter ist noch ein Konferenzsaal. In diesem Konferenzsaal spürt man im Prinzip diese Struktur auch noch, die oben im Gebetsraum vorhanden ist. Hier sieht man mal einen Grundriss. Man kommt die Treppe hier hoch. Diese Platzfläche ist eben auf dem Niveau +1 und dieser Platz ist umstellt von dem Gebetsraum und hier verschiedenen anderen Gebäuden, die jeweils spezielle Funktionen übernehmen. Was sicherlich anders ist als bei den Christen, ist, dass die Muslime Bereiche für das rituelle Waschen brauchen, die in diesem Haus stattfinden. Dann haben wir hier ein Bibliotheksgebäude. Dieses Bauwerk haben wir auch bewusst freigestellt und ihm sozusagen ein eigenes Haus gegeben, um eben auch ja, das Thema der Bildung, der Information, des Austausches hier einen besonderen Platz zu geben, sodass man hier, wenn man hier die Treppe hochkommt, direkt auf dieses Gebäude eigentlich auch zugeht. Und hier Räume für Schulung, Konferenzen und Versammlungen und so weiter und so fort. Ja, und das ist jetzt im Grunde genommen die Baustelle. Ja, das ist der Stand momentan. Und so könnte es vielleicht mal aussehen, wenn es dann fertig ist und im Abend dann eben nicht von außen angestrahlt ist, unser Konzept, sondern eben von innen beleuchtet werden kann. Vor einem Jahr ungefähr sind wir eingeladen worden, in China an einem Wettbewerb teilzunehmen, einem ländlichen Gegend, Wudangshan, das ist ein Gebirgszug im mittleren Westen Chinas, eine Gegend, wo Lao Tse lange Jahre gelebt hat und was zurzeit im Grunde genommen, muss man sagen, eine touristische Entwicklung macht. Da wird sehr viel gebaut und wir sind da mit einem Investor zusammengekommen, der das Bedürfnis hat, nicht nur Hotels und Wohnanlagen und Golfplätze zu bauen, sondern der hat den Wunsch geäußert, neben den ganzen historischen Tempeln, die es da zu meiner Überraschung noch relativ reichlich gibt, ich dachte, die sind in der Kulturrevolution alle zerstört worden, aber gibt es da scheinbar doch noch einige, einen modernen Tempel zu bauen. Wir haben einen kleinen Wettbewerb gemacht, den wir gewonnen haben. Ich weiß zwar nicht, ob wir es bauen werden, aber so nach meiner Erfahrung zumindest in China manchmal etwas schwieriger. Aber immerhin hat das denen, glaube ich, sehr gut gefallen. Wir haben auch hier wieder das Thema des Weges oder des Herankommens und sich Bewegens auf und in einem Komplex als Thema gehabt. Wir haben eigentlich ein Karree gebildet. Also das muss man dazu sagen, das ist ein taoistischer Tempel, kein buddhistischer Tempel oder hinduistischer Tempel, sondern ein taoistischer Tempel, was für mich erstmal ein bisschen schwierig war, das zu verstehen, um was es sich da eigentlich handelt. Ich habe da versucht, mich mehr schlecht als recht schlau zu machen und glaube, verstanden zu haben, dass es auch hier wieder sehr viele Ähnlichkeiten zwischen christlichen Bauten und diesem taoistischen Gedanken bestehen, nämlich im Grunde genommen, dass es hier ja auch um einen Ort geht, der sozusagen die Vermittlung zwischen dem Diesseits und Jenseits auch ein bisschen verkörpert. Ich glaube auch, das ist das, was man so unter religiösen Gebäuden oftmals unter Transzendenz versteht. Das ist sozusagen ein Element, was sozusagen uns aus dem Alltag in eine Situation oder in einen Ort bringt, was sozusagen ein bisschen dazwischen liegt. Und das ist, glaube ich, bei den taoistischen Tempeln, soweit ich das verstehen konnte, ähnlich. Und damit eben auch das Thema des Weges, sehr wichtig. Und wir haben das so gelöst, indem wir eigentlich an einem Hügel ein Karree gebildet haben, das eigentlich vollständig, also das sind 40 mal 80 Meter, vollständig mit einer großen Treppenanlage bestückt ist. Und in dieser Treppenanlage sind an den Seiten kleine Kapellchen angeordnet, die zur Anbetung und Verehrung verschiedener Gottheiten dient, und in der Mitte größere Räume und Hallen, die ebenfalls zur Anbetung dienen, aber auch eben zur Versammlung. Und der Investor hat sich vorgestellt, dass da eben auch ja im Grunde genommen ein Forum entstehen könnte zur Diskussion und sich auseinandersetzen mit Religion. Und das ist, glaube ich, etwas, was vor allem in China natürlich sehr brach liegt, aber wie ich festgestellt habe, auf sehr großes Interesse stößt. Ja, das ist nochmal eine Vorderansicht, an der man vielleicht so ein bisschen erkennen kann, dass wir versuchen schon auch den Ort ein bisschen zu akzeptieren oder versuchen den Ort ein bisschen aufzunehmen und zu interpretieren, auch die Tradition ein bisschen zu interpretieren. Oder für mich ist es immer schon ein bisschen schwierig, wenn ich sozusagen irgendwo hinkomme und also jetzt von Europa nach China ist einfach ein Riesenschritt mit einer ganz anderen Kultur, mit einer ganz anderen Geschichte. Und das Bedürfnis bei mir war eigentlich dabei das, dass ich nicht hingehen wollte und sage, ich mache jetzt was, wie ich mir das vorstelle, was sozusagen aus meinem europäischen Raum kommt und was ich eben aber auch in China bauen könnte, sondern ich habe mich versucht, auf den Ort, auf das Land, auf die Tradition, auf die Baugeschichte ein bisschen einzulassen und diese dann aber auf moderne oder vielleicht etwas andere Weise zu interpretieren. Vielleicht fällt es einem auch leichter, wenn man von auswärts irgendwo hinkommt, die Eigenheiten, die Qualitäten zu distillieren und daraus etwas Neues zu machen, als wenn man immer so im eigenen Saft brät. Vielen Dank.
Sie hören heute Heilige Räume, Räume des Heiligen mit dem Architekten sakraler Bauten Paul Böhm. Jetzt gibt es erstmal Zeit zum Durchatmen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Nach seinem Vortrag ist Paul Böhm von Christoph Markschies befragt worden. Markschies ist ein evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker, geboren 1962 in Berlin. Er hat in Marburg, Jerusalem, München und Tübingen studiert und 1991 seine Dissertation fertiggestellt. 1994 folgte die Habilitation und ein Jahr danach übernahm er eine Professur für Kirchengeschichte an der Universität Jena. Im Jahr 2000 Wechsel nach Heidelberg und dort Lehrstuhlinhaber für historische Theologie. Seit 2004 Lehrstuhl für ältere Kirchengeschichte an der Berliner Humboldt-Uni. Von 2006 bis 2010 war er deren Präsident. Hier seine Fragen an Paul Böhm.
Ich versuche mal, um meine Frage verständlich zu machen, nicht ganz so lange, aber knapp auszuholen. Wenn man so verschiedene Kirchenbauten sich nebeneinander stellt und mal, ich habe keine PowerPoint-Präsentation dabei, im Geiste versucht anzugucken, dann fällt mir nochmal auf, was mir auch schon bei der Vorbereitung beim Lesen aufgefallen ist, für Herrn Böhm spielt eine große Rolle Kirchenbau als Raum für die Meditation. Individuums. Es gibt so eine schöne Broschüre über Ihre Kölner Kirche, da haben Sie das auch geschrieben. Nun ist das natürlich, wenn man das Gesamt des Kirchenbaus überblickt, ein Konzept von Kirchenbau, nicht? Also es gibt Kirchen, nehmen wir irgendeine altchristliche große römische Basilika Lateran, da hat man den Eindruck, da soll das Individuum eingefügt werden in eine riesige feiernde Gemeinde. Das Individuum ist da total verloren, das fühlt sich in der Kirche verwirrt. Dann gibt es die Kirche, die eine bestimmte Theologie inszeniert. Denken Sie an eine gotische Kathedrale. Es gibt die protestantische und katholische Kirche der 60er und 70er Jahre, die ihren Sakralcharakter völlig verleugnet und eine Turnhalle hinstellt, bei der man den Altar möglichst auf Rollen rausschieben kann und bei der es auch keine Glocken geben soll. Und also sozusagen Kirchenbau ist immer ganz stark abhängig von bestimmten Theologien, die entweder von Bauherren, den Architekten vorgegeben werden in Gestalt von irgendwelchen Normen, die Kirchenbautage erlassen, die sagen, wo die Kanzeln zu stehen haben und wo die Orgeln zu stehen haben, oder die so rein gesintert sind bei den Architekten und von ihnen vertreten werden. Was mich jetzt interessiert, Herr Böhm ist ja schon in der dritten Generation Kirchenbaumeister. Und für den Anfang interessieren mich zwei Fragen. Woher haben Sie dieses Verständnis, dass es im Kirchenbau zunächst mal und vor allem um die Meditation des Individuums geht? Man könnte ja auch sagen, es geht darum, dass da ein Altar steht und auf dem Altar das Opfer gefeiert wird. Oder es könnte darum gehen, dass man einen völlig ungeprägten Raum macht. Also Sie ahnen, mir geht es so ein bisschen darum, drei Generationen Böhms bauen Kirchen, haben Sie dieses Verständnis von Vater und Großvater geerbt? Gibt es so einen geheimen Böhm-Konsens darüber, was eine Kirche sein soll? Oder würden Sie sagen, es geht um die Meditation, das ist jetzt meines und wenn ich auf meinen Großvater gucke, für den spielt da Opferaltar eine viel größere Rolle und die Vorstellung vom Weg, die kommt auch bei meinem Vater vor. Also ich möchte Sie so ein bisschen dazu locken zu sagen, was Sie mit Ihrem Vater und Großvater verbindet und was Sie unterscheidet, wenn es um Kirchenbau geht und auch fragen, woher Sie das haben. Haben Sie das gelesen in Diskussionen oder ist das eben einfach so, dass Sie den Eindruck hatten, Kirche, das ist so?
Also erstmal glaube ich, dass ein richtig guter Kirchenbau eben beides kann, sowohl dem Individuum dienen als auch der Gemeinschaft. Sicherlich ist es heute, oder vielleicht ist es auch mein eigenes Bedürfnis, mehr als Individuum da reinzugehen und für mich auch zu beten, weil ich manchmal wirklich auch Schwierigkeiten habe und weiß, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, dass auch wiederum sehr individuelle Reden und Handeln eines dann vor Ort agierenden Pastors oder Pfarrers nachzuvollziehen, um es mal vornehm auszudrücken. Und so. Und für die Leute, die das eigentlich nicht ertragen können und trotzdem dieses Bedürfnis haben, ist es, glaube ich, ganz wichtig, einen Ort zu finden. Auf der anderen Seite ist natürlich das Soziale, Gemeinschaftliche auch wahnsinnig wichtig. Das wollte ich eigentlich auch mit dem Raum in Pfingst natürlich auch sehr stark schon auch darstellen oder umsetzen. Mein Gott, was mich mit meinem Vater und meinem Großvater verbindet. Also erstmal, wahrscheinlich können das Außenstehende besser beurteilen, denke ich mal. Es ist schon so, dass ich nicht alles toll finde, was meine Vorväter gemacht haben. Und ich glaube, dass eigentlich das in Pfingst, das war ja sozusagen das erste Mal, dass ich da intensiv dran gearbeitet habe, dass dieses Pfingst eigentlich schon auch ein Statement gegen das war, was mein Vater eigentlich zuletzt als Kirchen gebaut hat, so in den 70er Jahren, Kettwig. Das ging so in Richtung, dass sich eigentlich die Kirche eigentlich aus dem Städtebau und aus dem gesellschaftlichen Dasein eigentlich herausgezogen hat und eher sozusagen versucht hat, sozusagen da so reinzuwachsen und sich eher zu verstecken. Glockentürme eigentlich gibt es nicht mehr und das sieht dann alles ein bisschen, also ich weiß nicht, Essen-Kettwig, ob das jemand kennt, das ist so, das ist dann auch mit Wellblech und so, das hat ja natürlich auch alles eine super Qualität, aber es hat natürlich auch eine gewisse Aussage und mein Gedanke war so ein bisschen, dass diese ganze Architektur dieser Zeit auch einhergeht mit dem Verlust an gesellschaftlicher Akzeptanz. Da kann man dann sicherlich fragen, was ist Ei, was ist Henne, aber ich glaube, das war so ein bisschen mein Ansatz, da zu sagen, nee, also wenn wir eine Kirche bauen, dann soll die sich auch als Kirche in der Stadt darstellen und soll sozusagen auch ein Fokussierungspunkt sein und soll ein Ort sein, der auch dann eben nicht eine Mehrzweckhalle ist, sondern in erster Linie ein Sakralraum ist. Da kann man auch mal einen Film zeigen, Ben Hur oder weiß nicht was, aber es ist in erster Linie ein Sakralraum. Und das war für mich wichtig. Und das ist, glaube ich, ja auch das, was ja nicht zum Verhängnis geworden ist, aber was dann diese große Welle bei der Moschee gemacht hat, wo wir ja gesagt haben, wir wollen auch da. Das ist eine Gemeinschaft, da sind, ich weiß nicht, 10% aller Kölner sind Muslime. Warum sollen die nicht ein Gotteshaus haben, was sich in der Stadt sichtbar macht? Das ist einfach ein Gemeindezentrum und das finde ich ganz wichtig. Wir will ja auch ein Opernhaus sichtbar machen. Klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, das mit dem Opernhaus zu vergleichen, aber es sind beides Bauten der Gemeinschaft. Da manifestiert sich Kultur in beiden Fällen. Ja. Und
ich stelle Ihnen mal, obwohl ich evangelischer Theologe bin, vielleicht eine bisschen kritische Frage und tue für einen Augenblick so, als ob ich katholischer Theologe wäre. Wenn man die Homepage anguckt der von Ihnen gebauten katholischen Kirche in Köln, da ist da ein wunderbares Bild, da sieht man den Kölner Erzbischof und Kardinal bei der Einweihung mit seinem Krummstab gegen die Tür schlagen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie die Zeremonie der Einweihung ist, dann ist die doch auf den Altar zentriert. Der Altar, da befinden sich Stücke des Heiligen, da findet was Heiliges statt. Also jetzt so ein bisschen provozierend gefragt, die Nähe, die Sie zwischen Moschee und Kirchenbau zeichnen können, kommt die nicht daher, dass eben in Ihrem Vortrag alles Mögliche eine Rolle spielte, aber Altar nicht? Und ist nicht für den christlichen Kirchenbau, also deswegen habe ich auch nach Ihrem Großvater gefragt, ist nicht für den christlichen Kirchenbau und Ihrem Vater Altar, jedenfalls für die bisherigen Böhm-Generationen, noch ein bisschen zentraler gewesen als für Sie? Also wirkt Moschee so ähnlich wie Kirche, ich frage jetzt mal ganz provozierend, also ob ich ein strenger katholischer Theologe wäre, weil Altar für Sie, ich frage mal böse, architektonisch nicht so interessant ist?
Nein, in dem Fall von Pfingst haben wir ja eigentlich uns sehr lange auch mit dem Altar beschäftigt. Der ist ja auch gewandert in der Planungsphase. Der war tatsächlich mal zentral vom Eingang aus gerichtet und der ist dann während der Planung nach dem Wettbewerb ist der im Grunde genommen an die Seite des Turmes gewandert, sozusagen ans Ende dieses Weges, dieses aufstrebenden Weges. Das ist ja eine unheimlich bewegte Raumstruktur mit dieser Untersicht der Treppe und diesen Nischen, die immer höher werden und in der höchsten Nische, wo dann auch der schwarze Turm ist, der das Sakramentskapellchen aufnimmt und die Orgel, da haben wir dann auch den Altar hingetan. Also das hat dann im Laufe der Planung schon auch den wichtigsten Ort bekommen. Für mich ist es tatsächlich, glaube ich, wichtiger, aber das ist auch eine sehr, ich würde schon fast sagen, intime Frage. Oder für mich ist es eigentlich fast wichtiger, dass all diese anderen Dinge, dass der Raum eine Ausstrahlung hat, die all das möglich macht, was ich, glaube ich, vorhin versucht habe zu beschreiben. diese Meditationsbereitschaft weg. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigere für mich.
Ich bin vor einiger Zeit in Westerland auf Sylt gewesen. Da gibt es eine neue katholische Kirche, die, weil die andere, glaube ich, abgebrannt ist, durch Blitzschlag gebaut wurde. Ich ging in die Kirche rein und wäre um ein Haar in das Taufbecken gefallen, weil das Taufbecken in Form eines altchristlichen Bassins im Boden ist. Und dann habe ich einen Taufgottesdienst dort beobachtet und sah den Pfarrer mit Badelatschen in dieses Taufbecken stehen und verwunderte mich entsetzlich, wie jemand auf die Idee kommen kann, als Architekt ein uraltes Taufbecken nach Nordeuropa zu importieren, wo das ja eigentlich alles überhaupt nicht passt, und wurde dann darauf aufmerksam, dass das eine Kirche ist, die nach den Vorstellungen eines praktisch-theologischen Kollegen aus Bonn gebaut ist. Und deswegen interessiert mich ein bisschen die Frage jetzt sowohl für Kirchenbau wie für Moschee. Welche Rolle spielen denn die theologischen Individuen der Geistlichen, mit denen Sie zu tun haben? Also wenn Sie zum Beispiel so einen hätten, der sagen würde, ich gehöre jetzt zu dieser Truppe, die der Auffassung ist, wir wollen keine Taufsteine mehr haben, machen Sie mir da mal so ein Taufbecken hin, wo man da reinsteigen kann. Das ist meine Theologie. Würden Sie dann sowas bauen oder würden Sie sagen, passen Sie mal auf, wenn Sie Böhm wollen, kriegen Sie nicht nur die Architektenhandschrift Böhm, sondern Sie kriegen auch Böhms Konzeption in von Sakralraum.
Also, ja, ich bin, glaube ich, ein Architekt, der sich schon ein Konzept überlegt, aber ich glaube, ich versuche schon nicht an den Vorstellungen des Auftraggebers vorbeizubauen und zu planen. Wenn jetzt da Vorstellungen an mich herangetragen werden, die ich schlecht finde, dann suche ich da die Diskussion und versuche da auch zu argumentieren und zu diskutieren, um da sozusagen auch einen, letztendlich auch einen Konsens vielleicht zu schaffen. Ähnliches Beispiel haben wir natürlich auch bei der Moschee. Da geht es nämlich um die Frage, da haben wir sehr lange und dringend zurzeit immer noch darum, also das ist zum Beispiel der Konsens oder der Kompromiss, dass wir sagen, okay, es gibt einen Saal, in diesem Saal gibt es eine Empore. Auf der unteren Ebene beten die Männer und auf der oberen Ebene, auf der Empore sozusagen, beten die Frauen. Aber Männer und Frauen gehen zur gleichen Tür hinein. So, das war sozusagen der Konsens, den wir haben finden können, weil ich gesagt habe, passt mal auf, in der christlichen Kirche war das vor 50 Jahren nicht anders. Da sind die Männer rechts, die Frauen links oder auch unten und oben gesessen. Und im Laufe der Jahre hat sich das einfach entwickelt, die Gesellschaft hat sich entwickelt und es gab das Bedürfnis, dass eben Männer und Frauen zusammen beten. Und ich gehe davon aus, dass sich die Gemeinde hier in Köln auch weiterentwickeln wird, dass die Generation derer, die jetzt aus Anatolien, sage ich mal, nach Köln gekommen sind, wird aussterben und es wird immer mehr Leute geben, die eigentlich schon zweiter, dritter Generation in Deutschland leben und ein anderes gesellschaftliches Verständnis haben. Und also sozusagen ganz kurz, also das als Architekt sozusagen die Möglichkeit eröffnen, dieses Haus in verschiedener Weise zu nutzen und auch weiterzuentwickeln im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, das ist das, was ich da versuche.
Eine letzte Frage, die mit einem in der Öffentlichkeit sehr heiß diskutierten Thema zu tun hat. Ich möchte sie aber anders stellen, als sie in der Öffentlichkeit gestellt wurde. Minarett. Also es ist doch so, dass die Frage, wie weit darf der architektonische Einfall sich von der Funktion lösen, eine der großen Debatten des 20. Jahrhunderts ist. Und wie ist es Ihnen gegangen, damit eine vergleichsweise traditionelle Bauform zu nehmen? Das hat ja offenbar, soweit ich das richtig gesehen habe, ist ein richtig schönes türkisches Minarett mit der Andeutung eines kleinen Balkons, obwohl da nie jemand stehen wird und rufen wird und wahrscheinlich doch auch nicht mal ein Megafon drauf ist, was den Gebetsruf über Köln erschallen lässt. Also sozusagen, sind Sie je auf die Idee gekommen zu sagen, na gut, wenn keine Glocken läuten, würden wir doch auch keinen Glockenturm hinstellen. Also wenn es keine Glocken und keine Uhr gibt, dann würden wir doch auf diesen Bauteil verzichten. Oder ist sozusagen die Vorstellung, Minarett ist einfach eine Form und Minarett muss sein, weil es sonst keine Moschee ist. Also wenn Sie noch was zu dem Thema Minarett erzählen, wie Sie mit diesem Bauteil umgegangen sind.
Also ich glaube nicht, dass eine Moschee ohne Minarett keine Moschee ist, aber ja, auch hier sind es sicherlich, ist sozusagen die Geburt der Frage aus der Aufgabenstellung zu sehen, aber auf der anderen Seite eben auch unter dem Aspekt der Sichtbarmachung. Also mir war es ganz wichtig, etwas zu bauen, was eine gewisse Offensichtlichkeit hat. Und wir haben ja auch versucht, das Haus transparent zu machen, dass man möglichst rein kann und dass man auch in die Grundstücktiefe gehen kann. Aber wir haben auch versucht, eben ein Haus zu bauen, das nicht nur, weil da ein Halbmond drauf ist, als Moschee zu erkennen ist, sondern irgendwie durch seine bauliche Konstellation im Grunde genommen sich schon manifestiert. Vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, warum wir da auch dran festgehalten haben. Also der Bauer hat irgendwann mal gesagt, die waren ja so verzweifelt, die haben gesagt, also wir beugen uns da dem Willen des Architekten. Also es war so rum, die Ausschreibung hat gesagt, wir wollen 2 Minarette haben. Dann gab es ja diesen riesen Aufschrei und dann hat der Bauer irgendwann gesagt, also wir unterwerfen uns da dem Urteil des Architekten und wir haben dann eigentlich gesagt, also das ist auch städtebaulich wichtig, dass wir da auch die Höhe, der Bürgermeister hat ja gesagt, Mensch, mach das doch einfach 2 Meter niedriger oder 4 Meter niedriger oder so. Ich habe ihm versprochen, okay, ich gucke mir das an, habe das auch untersucht und habe gesagt, das ist einfach scheiße. Wir müssen das ist in diese Höhe, ich habe die ja nicht ausgemessen, sondern ich habe die sozusagen Modell gebaut und ringsrum sind ja hohe Häuser. Da ist der Fernsehturm mit 200, ich weiß nicht wie viel Meter nebendran, ja. Und Hochhäuser mit 80, 90 Metern ringsrum. Und wir haben eigentlich das sozusagen in diesem städtebaulichen Kontext betrachtet und haben gesagt, die müssen so hoch sein. Das ist jetzt nicht so ein klassisches, so eine Pershing-Rakete, wie manche gemeint haben, sondern es ist im Grunde genommen eine Fortsetzung dieser Schalenstruktur, die wir da hatten. Und diese Minarette sind im Grunde genommen auch so 2 Halbschalen, die sich eben oben so aufspiralen.
Das waren Paul Böhm, Architekt sakraler Bauten, und Christoph Markschies, Kirchenhistoriker, zum Thema Heilige Räume, Räume der Heiligen.